Vermögt ihr euch vorzustellen, einen Ozean zu überqueren? Wochenlang sieht man nur den Horizont, makellos und leer. Man lebt im Würgegriff der Furcht. Furcht vor Stürmen, Furcht vor Krankheit an Bord, Furcht vor der Unermesslichkeit. Also muss man seine Furcht herunterschlucken, so tief es geht. Die Karten studieren, den Kompass beobachten, um günstigen Wind beten und Hoffnung haben. Pure, nackte, zerbrechliche Hoffnung. Zuerst ist es nicht mehr als ein kleiner Dunststreifen am Horizont. Der Blick haftet daran. Er haftet daran. Dann wird ein Fleck daraus, ein Schatten auf der Weite des Wassers, für einen Tag, für einen weiteren Tag. Nach und nach dehnt er sich den Horizont entlang aus und gewinnt seine Form, bis man es sich am dritten Tag erlaubt, es zu glauben, man das Wort zu flüstern wagt: Land, Land, Leben, Auferstehung, das wahre Abenteuer. Aus dem Gewaltigen auftauchend, aus der Unermesslichkeit in neues Leben. Das, Eure Majestät, das ist die neue Welt. Meine Frau Leila und ich, wir haben uns neulich den Film Elisabeth, das goldene Zeitalter angeguckt. Kennt ihr den vielleicht? Da ist diese mächtige Elisabeth die Erste, absolute Herrscherin von England. Alles ist pompös, der Hofstaat. Alles ist genau festgelegt, glamourös, aber auch steif und unfrei. Und irgendwie schafft es dieser gesetzlose Pirat, dieser Freibeuter der Meere, in ihre Gegenwart zu kommen. Er drängt sich vor an den Bodyguards vorbei. Und mit diesen Worten, die ich gerade zitiert habe, versucht er, die Königin für seine Mission zu gewinnen als Unterstützerin. Er will nach Amerika segeln. Das ist die neue Welt, wie man damals gesagt hat. Das ist sein Traum. Sein Traum ist, nach Amerika zu segeln. Und mit diesen Worten weckt er die Sehnsucht in der Königin nach neuen Horizonten, nach neuem Leben, nach einer neuen Welt. Und im letzten Teil des Jakobusbriefs, ziemlich am Ende, steht ein Abschnitt, der uns genau diese Perspektive vermitteln will, auf diese neue Welt. So wie der Pirat in der Königin diese Sehnsucht nach dem neuen Land wecken will, so will Jakobus uns motivieren, unsere neue Welt, das Reich Gottes, das sich bald verwirklichen wird, nicht aus den Augen zu verlieren. In den ganzen Kapiteln davor hat er ja viel berichtet vom praktisch gelebten Glauben. Ihr kennt den Jakobusbrief vielleicht. Er hat viel geredet von Anfechtungen, vom Umgang mit Armen und Reichen in der Gemeinde, das Verhältnis von Glaube und Werke, vom Umgang mit der Zunge, viele praktische Dinge, wie lebe ich mein Christsein im Alltag. Und in diesem letzten Abschnitt, wo er so eine Art Zusammenfassung beginnt, da bündelt er nochmal seine wichtigsten Gedanken. Und er will uns nochmal sagen, mit welcher Perspektive wir als Christen eigentlich in dieser Welt leben sollen, bis Jesus wiederkommt. Leben in Perspektive Ewigkeit. Ich lese aus Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Jakobus 5, Vers 7 bis 11 nach der Einheitsübersetzung. Darum, Geschwister, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Geschwister, klagt nicht übereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört und das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Denn der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid. Leben in Perspektive Ewigkeit. Dazu gehört zunächst mal, dass wir eine Ewigkeitsperspektive entwickeln. Entwickle deine Ewigkeitsperspektive. Geduldiges Warten auf Jesus. Jakobus fordert uns gleich auf: Geschwister, haltet geduldig aus bis zur Ankunft unseres Herrn. Wie schnell gerät diese Perspektive aus unserem Blickfeld? Wartet geduldig auf Jesus. Die Gemeinden, an die Jakobus hier schreibt, die haben das offensichtlich ein bisschen aus den Augen verloren. Sie haben vielleicht aufgehört, in dieser richtigen Geduldsperspektive auf Jesus zu warten. Jesus hatte versprochen, dass er wiederkommen würde. Er ist auf die Erde gekommen, er hat das Reich Gottes verkündigt, er ist für unsere Schuld gestorben, er ist auferstanden und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Jüngern gesagt, jetzt ist es an euch, ihr sollt bis ans Ende der Erde diese Botschaft vom kommenden Reich Gottes weitertragen, das Evangelium verkünden. Und ihr sollt auf mich warten, bis ich ein zweites Mal wiederkomme. Er hat also versprochen, nochmal wiederzukommen, um dann endgültig sein Reich aufzurichten. Und bis dahin sollen die Nachfolger Jesu geduldig sein und ihren Auftrag erfüllen. Aber wie sieht die Situation aus? Einige Leute in den Gemeinden, an die Jakobus schreibt, sind zerstritten. Die Armen werden nicht mehr richtig versorgt, sondern mit Floskeln abgespeist. Und die Gemeinden stehen unter einem enormen Druck von außen. Die Christen werden verfolgt. Und im Abschnitt vor diesem Abschnitt, in Kapitel 5, Vers 6, steht, dass es reiche Menschen gab, die die Armen in der Gemeinde einfach nur unterdrückt und ausgebeutet haben. Eigentlich kein Wunder, dass die Christen in der Gefahr standen, die Geduld zu verlieren. Sie haben diese Ewigkeitsperspektive aus den Augen verloren. Diese Hoffnung auf die neue Welt. Sie sind ungeduldig und zweifelnd geworden. Sie sehen nicht mehr auf das Ziel. Und deswegen ruft Jakobus so nachdrücklich zu, Geschwister, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Und mit einem Bild aus der Landwirtschaft will uns Jakobus zeigen, wie wir diese richtige Ewigkeitsperspektive entwickeln sollen. Er schreibt weiter, seht mal, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Der Bauer muss warten, das stimmt. Aber deswegen würde ja niemand auf die Idee kommen, dass Landwirt ein Beruf für Faule ist, oder? Ein Bauer muss eine Menge arbeiten. Er muss den Acker bestellen, er muss düngen, er muss das Saatgut besorgen, er muss das Saatgut aussehen, er muss Unkraut jäten, er muss die Schädlinge bekämpfen, er muss die Pflanzen beschneiden und. Er kann nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, mal sehen, was wir nächstes Jahr so ernten werden. Aber es kommt auch eine Zeit, wo der Bauer tatsächlich nichts mehr machen kann, wo er keine Kontrolle mehr hat. Er kann ja die Naturprozesse nicht beeinflussen. Er kann ja nicht die Frucht selber irgendwie reifen lassen. Dass das Saatgut aufkeimt, das hängt ganz wesentlich vom Frühregen ab. Und dass diese Frucht dann ihre entscheidende Reifung erhält, das hängt ganz wesentlich vom Spätregen ab. Da kann der Bauer nichts mehr machen. Er kann keinen Regen machen, er kann keine Frucht machen. Er würde ja auch nicht auf die Idee kommen, so ein kleines bisschen an diesen Knospen zu zuppeln und zu ziehen, damit irgendwie dieses Pflänzchen schneller wächst. Er würde alles ruinieren, es würde gar keine Ernte geben. Und mit diesem Bild von den Bauern möchte uns Jakobus die richtige Perspektive des Bauern vor Augen halten. Der Bauer handelt in der festen Gewissheit, dass es eine Ernte geben wird. Er hat ein konkretes Ziel vor Augen. Und dieses Ziel verliert er niemals aus seinem Blick. All seine Bemühungen, all seine Arbeit und auch all sein Warten erledigt er von diesem Ziel her. Die Ernte kommt, bestimmt. Die Ernte kommt gewiss, das motiviert ihn. Und diese Zielperspektive, die hilft ihm dann auch in schwierigen Zeiten. Ja, für den Bauern sind das ganz klar die Wintermonate. Die können so quälend und lang und grausam sein. Monate, in denen überhaupt nichts von irgendeiner Frucht sichtbar ist. War die Arbeit umsonst? Da können schon mal Zweifel kommen. Wird der Regen überhaupt kommen? Wird er ausreichen? Wird es überhaupt eine Ernte geben? Für den Bauern steht fest, die nächste Ernte kommt bestimmt. Und deswegen sagt Jakobus, ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht so wie der Bauer. Lebe in der festen Gewissheit, dass Jesus wiederkommt. Sei geduldig. Gib nicht auf. Lass dir deine Hoffnung nicht nehmen. Und das hilft dir auch über die Wintermonate hinweg. Über die Zeiten des Leids und der Anfechtung, wo du nichts von Gott spürst, wo du vielleicht so wenig von seiner Herrlichkeit siehst. Wo du vielleicht eher deine eigenen Charakterschwächen vor Augen hast, die Abgründe in dir und vielleicht nicht mehr siehst, wie weit Jesus schon mit dir gegangen ist. Und genau da sagt Jakobus, mach's wie der Bauer. Fass das Ziel wieder vor Augen, gib nicht auf. Der Bauer weiß, es wird eine Ernte geben. Und der Christ weiß, Jesus wird wiederkommen, ganz gewiss. Woher wissen wir eigentlich, dass Jakobus hier nicht nur spekuliert? dass er uns nicht auf irgendeinen Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten will. Jesus kommt irgendwann wieder. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Warum ist Jakobus so sicher? Wie ist es mit den Bauern? Der Bauer, der weiß doch deswegen, dass es eine Ernte gibt, weil er mit seinen eigenen Händen das Saatgut in die Erde gepflanzt hat. Und der Bauer weiß, dass in diesem winzig kleinen Saatkorn irgendwie keimhaft schon die Frucht angelegt ist. Der weiß, dass in diesem Sack Saatgut irgendwie keimhaft die komplette Ernte schon angelegt ist. Und der Christ weiß, dass das Reich Gottes bald kommen wird, weil, wie Alex das in der Einleitung auch gesagt hat, in Versen, die er zitiert hat, weil wir schon ein Angeld bekommen haben. Wir haben nicht nur die Verheißung Jesu, er hat uns versprochen, dass er wiederkommen wird und wir verlassen uns auf sein Wort. Nein, er hat uns ein Angeld, ein Pfand gegeben. Zum Beispiel in Epheser 1, Vers 14 steht, dass der Heilige Geist ein Unterpfand, ein Angeld, ein Zugangscode ist zum Reich Gottes, den wir jetzt schon haben, verbürgt. Und deswegen ist in unseren Herzen, in deinem Herz, in meinem Herz, keimhaft schon das gesamte Reich Gottes angelegt. Das gibt uns die Gewissheit. Und deswegen kann Jakobus sagen, macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht unmittelbar bevor. Jakobus sagt nicht nur, dass Jesus ganz gewiss kommt, er sagt auch, Jesus kommt schon bald. Er ist eigentlich schon fast da, sagt Jakobus. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, Jesus kommt jetzt. Ich meine jetzt. Er kommt da hinten durch diese Tür, kommt diesen Gang hier vor, vielleicht durch den Mittelgang, kommt hier nach vorne, nimmt mir irgendwie das Mikro aus der Hand und sagt, danke Bruder, gar nicht mal so übel, aber jetzt brauchst du den Leuten nichts mehr von irgendeiner Ewigkeitsperspektive erzählen. Ich bin jetzt da, ihr braucht nicht mehr warten. Leben in Perspektive Ewigkeit. Das bedeutet immer damit zu rechnen, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann. Wir wissen nicht genau, wann Jesus kommt. Schon die Jünger haben ihn ja gefragt, kurz vor der Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, sag mal Meister, wann kommst du eigentlich endgültig wieder, um dein Reich aufzurichten? Und er sagt, das geht euch nichts an. Das steht euch nicht zu, das zu wissen. Überlasst das mal dem Vater, ihr braucht doch gar nicht erst spekulieren, ihr braucht auch nicht rechnen, ihr braucht auch keine Tabellen aufmalen und irgendwelche Systeme erstellen. Überlasst das mal nur mir. Aber, sagt er, wartet auf mich. Haltet fest an der Gewissheit, dass ich jeden Moment wiederkommen kann. Seid bereit, wenn es soweit ist. Lebt in dieser Perspektive Ewigkeit, immer. Also, Jakobus sagt, entwickle deine Ewigkeitsperspektive. Und diese Ewigkeitsperspektive lautet, Jesus kommt ganz sicher wieder. Und er kommt schon bald. Seid geduldig, wartet, habt Ausdauer, macht eure Herzen stark. Wieso ist Jakobus hier so nachdrücklich? Ja, wieso wiederholt er das auch immer und ist schon fast penetrant irgendwie? Also irgendwie hat man das Gefühl, jetzt haben wir langsam den Gedanken verstanden, aber wiederholt es und wiederholt das. Er ist deswegen so beharrlich und nachdrücklich, weil Jakobus weiß, dass wir als Christen in Zeiten der Anfechtung und des Leids womöglich nicht bestehen werden, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive nicht entwickeln. Darum geht es dann in dem zweiten Abschnitt. Wenn das Leid kommt, dann verteidige diese Ewigkeitsperspektive. Du musst sie haben, du musst sie entwickeln und festhalten, koste es, was es wolle. Andauerndes Warten auf Jesus, auch im Leiden. Wie reagierst du, wenn der Druck zu groß wird? Wie gehst du mit deiner Familie um, wenn du einen richtig mies, stressigen Tag hattest? Wenn dich schon morgens im Büro dein Chef so wirklich mies von der Seite angepflaumt hat und wenn das Pensum an Arbeit offensichtlich zu groß ist für die Stunden, die der Tag zur Verfügung hat. Mir passiert es leider in solchen Zeiten schnell, dass mir ein unüberlegtes, hartes Wort über die Lippen rutscht. Und dann leiden manchmal die Menschen am meisten, die mir am nächsten sind. Und hier warnt Jakobus, gerade für Leute, die unter Druck sind, da sagt er, Geschwister, klagt aber nicht übereinander, richtet nicht übereinander, murrt nicht wiedereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Im vierten Kapitel des Jakobusbriefs geht Jakobus ganz ausführlich auf dieses Thema üble Nachrede, Umgang mit der Zunge und so weiter ein. Und hier nur so viel. Leben in Perspektive Ewigkeit bedeutet, dass ich jedes Gericht über meinen Nächsten, egal ob das Glaubensgeschwister sind in der Gemeinde oder vielleicht sogar grausamste Unterdrücker von draußen, dass ich jedes Gericht über meinen Nächsten Gott überlasse. Deswegen sagt Jakobus, der Richter steht schon vor der Tür. Nur ihm steht es zu, meinen Nächsten zu richten. Nur er ist allein objektiv. Jakobus weiß schon, dass gerade wenn man unter Druck ist und wenn man womöglich unter Verfolgung leidet, dass man da nicht gerade ausgeglichen ist. Dann neigt man schon mal zum Murren. Da ist man gereizt und wirft oft den Liebsten um uns herum Dinge an den Kopf, die man später bereut. Aber trotzdem gibt uns Stress oder Leid oder Verfolgung nicht das Recht, unsere Mitmenschen zu kritisieren, zu verleumden oder über sie zu lästern. Und Jakobus nimmt hier auch kein Blatt vor den Mund. Er sagt, wer so lebt, dessen Lohn wird Gericht sein. Zank, Streit, so sieht Leben in Perspektive Ewigkeit jedenfalls nicht aus. Sondern so, Vers 10. Geschwister, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört und habt das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Die Propheten und Hiob als Vorbilder in Leidensbereitschaft und der Geduld, das ist harter Tobak, wenn man bedenkt, was einige Propheten und vor allem Hiob durchmachen mussten. Nehmen wir zum Beispiel mal Jeremia. Jeremia wird auch der weinende Prophet genannt. Er hat es echt nicht leicht. Er musste dem Volk Israel jahrelang den Untergang Jerusalems und die Verbannung der Israeliten ins babylonische Exil ankündigen. Er musste immer und immer und immer und immer nur Gericht, 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 Gericht predigen. Dafür ist er verspottet und verlacht worden und seine engsten Freunde haben sich gegen ihn gewandt. Er sagt einmal in Kapitel 20, Vers 10, alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich ja überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Einmal wird er in einen Brunnen geworfen und entgeht nur knapp dem Tod. Und ein anderes Mal kommt er bei einem Gerichtsverfahren um Leben und Tod gerade noch so davon. Mehrmals ist er am Leben schier verzweifelt. In Kapitel 15, Vers 10 sagt er, weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den doch jedermann hadert und streitet im ganzen Land. Und mehr als einmal wollte er seinen Prophetendienst komplett an den Nagel hängen. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt. Denn des Herrn Wort ist mir zum Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken. Und ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Jeremia will aufgeben. Er will resignieren, er will das Handtuch schmeißen. Aber da ist eine Kraft in ihm, die ist stärker. Er hat es gelernt, diese Ewigkeitsperspektive zu entwickeln. Und er hat das Ziel immer noch vor Augen. Und gerade sagt er noch, ich will nicht mehr an ihn denken und ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Und ein Vers weiter sagt er, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Er sagt, ich kann doch nicht anders. Ich kann nicht anders, als immer und immer wieder Gottes Botschaft zu verkünden. Ich kann nicht anders. Ich bin sein Diener, ich bin sein Auserwählter. Ich kann es nicht einfach hinschmeißen. Es würde in meinen Gebeinen brennen. Ich würde es einfach nicht aushalten, es würde mich zerreißen. Und dann begründet er, denn der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Gegen jede Vernunft kann Jeremia durchhalten, weil er sein Ziel vor Augen hatte. Und ganz ähnlich ging es vielen anderen Propheten, von Mose bis Johannes dem Täufer und auch bis heute. Weil sie im Namen Gottes gesprochen haben, sind sie verfolgt worden. Sie waren unbequem, sie haben den gottlosen Zeitgeist entlarvt. Sie haben Sünde beim Namen genannt und sind dadurch in schlimmste Bedrängnisse geraten. Aber sie wussten auch um ihr Vorrecht, als Diener Gottes unterwegs zu sein. Und sie hatten die Belohnung für ihren Dienst vor Augen. Jetzt denken wir vielleicht, naja gut, das war Jeremia, das sind die großen Propheten, das sind die Leute, die irgendwie Großes für Gott gewirkt haben. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt, in Kapitel 5, dass das jeden Christen treffen kann. Ja, eigentlich wird. Er sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Seid fröhlich und getrost, das wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Genauso wie sie die Propheten verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, leben wir in einem Land, in dem Christen nicht auf Leben und Tod verfolgt werden. Aber wir brauchen nur über unsere Landesgrenzen schauen und schon entfaltet sich genau dieses Szenario. Denken wir zum Beispiel nur an den Vorfall in der Türkei letztes Jahr in Malatya, als die drei Mitarbeiter dieses christlichen Verlags grausam hingerichtet worden sind. Die sind gefoltert und hingerichtet worden, einfach nur weil sie Christen waren. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich, schreibt Jakobus. Die Propheten von damals, die verfolgten Christen von heute, sie dienen uns als Vorbild. Sie haben es geschafft, weil sie die Ewigkeitsperspektive nicht aufgegeben haben. Sie haben sie verteidigt, bis aufs Blut, buchstäblich. Und ein letztes Beispiel gibt Jakobus. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört und das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Hiob gehört auch zu den tragischsten Gestalten der Bibel überhaupt. Da ist dieser Gottesfürchtige, dieser gerechte Mensch. Und Satan tritt frech und fies vor den Thron Gottes und sagt, dieser Hiob, der folgt dir doch nur, weil du ihn so reich gesegnet hast. Gott ist der Überzeugung, dass Hiob ihm einfach nur deswegen folgt, weil Gott Gott ist. Und nicht, weil sein Leben gesegnet ist. Und schweren Herzens gibt Gott dem Satan die Erlaubnis, Hiob alles zu nehmen. Nur sein Leben muss er verschonen. Hiobs Söhne sterben. Von heute auf morgen wird sein kompletter Besitz vernichtet. Und sein Körper wird von einer beulenpestartigen Krankheit zermartert. Und seine eigene Frau wendet sich gegen ihn und sagt, schwör endlich diesen Gott ab und stirb wie ein Mann. Hiob hält durch. Er hält durch. Ihr habt von der Ausdauer Hiobs gehört. Ausdauer? Zum Ekel ist mir mein Leben geworden. Ich lasse meiner Klage freien Lauf. Reden will ich in meiner Seele Bitternis. Warum ließest du mich aus dem Mutterschoß kommen? Warum verschied ich nicht, ehe mich ein Auge gesehen hat? Ich schrei zu dir und du erwiderst mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. Du wandelst dich zum grausamen Feind gegen mich. Mit deiner starken Hand befehdest du mich. Hört sich nicht gerade nach einem Geduldshelden an, oder? Hiob ist nicht insofern geduldig, als er irgendwie selbstsicher über den Dingen steht, über den Umständen schwebt. Nein, er lässt sogar seinen anklagenden Gedanken freien Lauf. Wie auch viele Psalmen übrigens. Ist das nicht tröstlich? Wir müssen nichts beschönigen. Wir können Gott unseren Schmerz entgegenschleudern. Er wird schon damit fertig. Aber eins tut Hiob nicht. Er verliert seine Ewigkeitsperspektive nicht aus dem Blick. Er hält fast trotzig fest an dieser Perspektive. Er hält fest an seiner Hoffnung gegen alle Umstände. Und er sagt in Kapitel 19, Vers 25, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. So sieht Leben in Perspektive Ewigkeit aus. Jakobus möchte, dass wir uns unseren Blick auf diese Vorbilder richten, weil sie genau das verstanden haben. Die Ewigkeit im Blick zu behalten, das ist absolut notwendig, um in den Schwierigkeiten des Lebens zu bestehen. Vielleicht machst du gerade echt Schweres durch. Und vielleicht hast du auch schwere Schicksalsschläge schon verwinden müssen in deinem Leben. Und weißt du, dann möchte ich gerade dir mit Jakobus zurufen, halte durch, halt durch. Verliere unser gemeinsames Ziel nicht aus den Augen. Fass neuen Mut. Verteidige deine Ewigkeitsperspektive. Halte an ihr fest. Vielleicht weißt du, was es bedeutet, in einer Depression festzustecken. Nichts mehr von Gott zu spüren, sein Wort nicht mehr lesen zu können, kaum noch Emotionen zu spüren, außer dieser andauernden tiefen Traurigkeit, in dieser schwarzen Isolationszelle festzusitzen und nicht mehr zu wissen, wie sich Licht anfühlt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich über 2 Jahre lang mit sehr schweren Depressionen zu kämpfen hatte. Ich war schon am Schreiben meiner Abschlussarbeit für mein Theologiestudium, ich musste mein Studium deswegen abbrechen. Es gab Phasen, da konnte ich nicht mehr lesen und schreiben. Fast 1 Jahr lang war ich komplett außer Gefecht gesetzt. Ich konnte überhaupt nicht beten, bis auf wütende Anklage gegen Gott oder verzweifeltes Klagen. Ich konnte keine klaren Gedanken fassen und mein Gehirn hat mir die ganze Zeit gesagt, das hört niemals auf, es wird niemals aufhören, es wird immer so weitergehen, diese Dunkelheit wird niemals aufhören. Du sitzt hier fest, es hat doch keinen Sinn. Und wisst ihr, was mich davor bewahrt hat, völlig durchzudrehen? Das waren 2 Dinge. Das eine war ein Spruch meiner Mutter. Fast nach jedem Telefongespräch hat sie gesagt, Christian, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches hat eine ewige Belohnung. Das war so dieses Lutherdeutsch, in der sie diesen Vers aus Hebräer 10, Vers 35 zitiert hat. Und manchmal hat mich das in der Situation echt genervt. Ich habe mir gedacht, du hast keine Ahnung, wie es mir gerade geht, aber Christian, wirf dein Vertrauen nicht weg. Welches hat eine ewige Belohnung? Werft euer Vertrauen nicht weg, welches hat eine ewige Belohnung. Das Vertrauen ist unendlich viel wert. Wirf es nicht weg. Acht es nicht gering. Und das zweite war genau dieser Vers bei Hiob, den ich mir selbst immer und immer und immer wieder gepredigt habe. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingespunden. So werde ich doch Gott sehen. Ich werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, es muss einfach stimmen. Er muss um meine Depression wissen, er muss sie zugelassen haben, er muss wissen, wie viel ich tragen kann. Er ist mit mir in dieser dunklen Isolationshaft, auch wenn ich es nicht spüren kann. Ich wusste, dass Gott mich auch in der dunkelsten Dunkelheit würde finden können. Gott hat Hiob irgendwann aus seinem Elend befreit und völlig wiederhergestellt. Ja, über alle Maßen reich gesegnet. Gott hatte Recht behalten. Er hatte Recht behalten gegen die fiesen Anklagen hier, Satan. Hiob hat an Gott festgehalten, nicht weil sein Leben gesegnet war, sondern weil er Gott vertraut hat, weil er seine Ewigkeitsperspektive nicht aus dem Blick verloren hat. Der Pirat vom Anfang, der auf Land hofft, der Bauer, der geduldig warten muss, bis er Frucht und Ernte sieht, die Propheten und Hiob, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, den Lohn für ihre Dienste, für ihre Leiden zu empfangen. Sie lehren uns, in welcher Haltung wir als Christen unser Leben führen sollen. Leb dein Leben in Perspektive Ewigkeit. Behalte das Ziel im Blick. Diese unglaubliche Herrlichkeit Gottes, die er mit uns teilen will. Dieses Ziel motiviert uns. Diese Ewigkeitsperspektive hilft uns auch im schwersten Leid durchzuhalten. Schau auf ihn. Schau auf ihn, den Herrn, der voll Erbarmen und voll von Mitleid ist. Er ist der Ursprung und das Ziel deines Lebens. Er wird bald wiederkommen. Behalte diese Perspektive fest im Blick. Maranatha, unser Herr, komm. Amen.